Wohin fährst du? Oh klar, haben wir noch nie gehört. Also, ich bin ganz glücklich, wieder einmal hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben es gehört, ich komme aus Berlin, bin jetzt keine gebürtige Berlinerin, aber eben habe ich gelernt, wenn man 7 Jahre in Berlin lebt, dann geht man da nicht wieder weg. Mein Mann und ich und unsere Familie ist von vor, ich muss rechnen, 36 Jahren nach Berlin gegangen, damals 1989, noch kurz vor der Wende, damals aus Wuppertal. Und wie Sie sich denken können, wir sind immer noch da und wir werden da jetzt auch bleiben. Sie haben meinen Beruf gehört, ich bin Pfarrerin, komme aus der Rheinischen Kirche und habe noch so ein paar andere Tätigkeiten mir im Laufe meines Lebens dazu geholt. Eins hast du nicht aufgeführt und das mache ich total gerne. Ich bin auch Kommunikationstrainerin für Paare. Also das ist eine Tätigkeit, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Kurse, die angeboten werden, wo Paare lernen, gut miteinander zu kommunizieren. Weil das ist ja so eine Sache, gerade in Beziehungen, wenn die Erwartungen, die man aneinander hat, wenn die sich reiben und vielleicht nicht in Erfüllung gehen, Enttäuschungen da sind, ist die Kommunikation super wichtig. Mit Erwartungen leben vom Umgang mit Enttäuschungen. Natürlich hatte sie Erwartungen an ihr Leben. Jahrelang hatte sie in diesem Drecksloch gewohnt. Und da kommt ihr Mann nach Hause und sagt, hör mal Frau, stell dir vor, was ich heute erlebt habe. Da hole ich so einen riesen Fisch aus dem Teich. Und als ich ihn gerade töten wollte, macht er sein Maul auf und bittet darum, dass ich ihn wieder freilasse. Der fing an zu sprechen. Ja und, sagt die Frau, was hast du gemacht? Naja, ich habe ihm wieder die Freiheit geschenkt. Mann, so blöd kannst nur du sein. Das hast du mal die Chance. Das ist doch ein Wunder, ein sprechender Butt. Du gehst sofort zurück, rufst den Butt und sagst ihm, du hast noch einen Wunschgut. Und dann schaut sie sich um und sagt mit einem Blick auf ihre Hütte, du wünschst dir ein richtig schnuckeliges Reihenhaus mit grünen Fensterläden. Der Mann ist Sorte braver Mann, er kehrt um zum Teich, ruft den Butt, wünscht sich das Fertighaus mit grünen Fensterläden. Er kommt zurück zu seiner Frau und da sitzt seine Ilsebill auf der Gartenbank. Die Geranien blühen, die Fensterläden sind wirklich grün und Ilsebill blättert in dem Magazin Schöner Wohnen. Schöner Wohnen. Ja, das dauert nicht lange bei der Ilsebill, dass sie merkt, sie hat den Fehler ihres Lebens gemacht. Sie sagt, Mann, nochmal, geht noch einmal zurück. Also so ein piefiges Einfamilienhaus, das ist Reihenhaus, ist mir echt eine Nummer zu klein. Wünscht dir so eine schöne Stadtvilla. Und Sie kennen das Märchen, wahrscheinlich die meisten von ihm, vom Fischer und seiner Frau, wie sich das Karussell der Maßlosigkeit beginnt zu drehen. Dann soll es das Schloss sein, dann will sie Kaiser sein, dann will sie Papst sein. Na, wer will schon Papst sein? Mal gucken, was da so rauskommt. Ne? Also dann will sie Papst sein und zum Schluss ihrer Reise, ihrer maßlosen Reise, will sie Gott sein und bei diesem Wunsch kehrt sie zurück in, wissen Sie, wie es im Original in dem Märchen heißt, wo sie eigentlich leben? Im Pisspot, so heißt es im Märchen. Was ist so die Botschaft dieses Märchens vom Fischer und seiner Frau? Kurz, denke ich, auf den Punkt gebracht, maßlose Erwartungen bringen uns ums Leben, also um darum, dem Leben Leben abzugewinnen. Weil immer wieder was Neues in den Gedanken, in den Wünschen, in den Sehnsüchten da ist und diese Ilsebill es nicht geschafft hat, wirklich in dem zu leben, was ihr gegeben ist. Aber so sagen sie natürlich zu Recht, also so maßlos wie die Ilsebill, also wäre ich ja nie gewesen, oder? Also wo hätten Sie denn aufgehört? Also wer will schon im Schloss wohnen? Also vielleicht bei der Stadtvilla aufgehört oder so ein schön Einfamilienhaus mit grünen Fensterläden? Ist doch auch ausreichend, oder? Nein, so sind wir nicht. Aber die Frage ist, und darum soll es ja heute Nachmittag oder heute Abend gehen, wie leben wir unsere Erwartungen? Was passiert, wenn sich in unserem Leben Erwartungen erfüllen? Und irgendwie ist es ja auch gut, dass der Mensch Erwartungen hat, dass der Mensch denkt, ey, da könnte noch was anderes, noch was Besseres sein. Wenn das nämlich nicht so wäre, dann würden wir jetzt nicht in einem schönen, gedämmten, wunderbaren Schulgebäude mit wunderbarer Elektrobeleuchtung sitzen, hier würde ich euch ein Mikrofon sprechen, sondern dann würden wir immer noch irgendwie ums Feuer in unserer Höhle sitzen. Es hätte sich nichts weiterentwickelt. Das gehört ja dazu, dass wir uns auch weiterentwickeln als Menschheit, wir uns selber in unseren Lebensplänen, wir haben Erwartungen, so soll es auch sein. Sehnsüchtig hatte sie vielleicht auf ihr Kind gewartet. Lange genug mussten die beiden warten. Es ist ja manchmal so, dass sich Kinder nicht einfach so einstellen. Bei den einen stellen sie sich einfach ein. Aber es gibt genug, Sie kennen sie auch, Paare, die lange auf ein Kind warten. Und dann hält sie diesen kleinen Wurm endlich in ihren Armen. Und dann kann sie gar nicht erwarten, dass es endlich sitzen kann und dass es endlich ja laufen kann und dass diese Schweinerei am Tisch. Also wie wünschen sich Mütter und Väter, dass man vielleicht endlich mal wieder so ein weißes Hemd und ein weißes T-Shirt anziehen kann. Und irgendwann sagen wir, ach, wie schnell die Zeit vergangen ist. Oder sie hatte sich einen Partner gewünscht und wir wissen alle, keiner von uns glaubt ja, dass man den Frosch küsst und dann bekommt man den Prinzen. Aber diese merkwürdige Mischung aus Frosch und Prinz, damit tun wir uns schon manchmal schwer, oder? Oder endlich eine neue Wohnung oder endlich eine andere Arbeitsstelle oder endlich der Ruhestand. So lange habe ich darauf hingelebt. Also, Erwartungen gesellen sich in unser Leben, schleichen sich ein, sind da. Und die Frage ist doch wirklich, ob nicht etwas von diesem Blut von der Ilsebill durch unsere aller Adern fließt. Erwartungen, da soll doch noch was kommen, da ist doch noch etwas. Der Religionssoziologe und Theologe Paul Zulehner drückt das mal so aus, er sagt, die Maßlosigkeit ist ein Kennzeichen des Menschen. Die Maßlosigkeit ist ein Kennzeichen des Menschen. Des Menschen und eben nicht der Natur und nicht der Tiere um uns herum. Also wenn Sie den Blick in die Natur werfen, wenn die Tiere nicht gerade von uns Menschen verwöhnt sind, dann haben Tiere ja immer das rechte Maß. Die Kinderplanung ist irgendwie perfekt in der Natur. Da gibt es nicht ein langes Überlegen, passt da noch eins oder soll es noch ein drittes sein? Oder Sommerkleid, Winterkleid und nicht dieser Blick in den überquellenden Kleiderschrank. Also, wir Menschen können planen und Träume und Mensch und Wünsche können dann auch manchmal Schlange stehen. Auf einmal sind wir ganz unruhige Geister. In einer Talkrunde sagte eine junge Frau in dieser Gesprächsrunde diesen, finde ich, sehr bezeichnenden Satz: Durch die vielen Möglichkeiten, die ich so habe, will ich viel zu viel wahrnehmen und behindere mich oft selbst. Manchmal mache ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht richtig will, nur um nichts zu verpassen. Kennen Sie dieses Lebensgefühl oder beobachten Sie das manchmal? Bei anderen, vielleicht auch bei Jüngeren, dass es in uns kribbelt und wir unruhig sind, dass da so dieses Sehnen ist, diese Gedanken, ach, da muss doch eigentlich noch mehr sein, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. So wie bei einer Freundin von mir, das war kurz vor ihrem 50. Geburtstag, ihr Mann, für sie kam es überraschend, zu ihr sagte, du, ich muss nochmal die Reset-Taste drücken. Und er verschwand. Nun denken Sie mal nicht, dass das nur ein Kennzeichen vielleicht des modernen Menschen ist. Wir haben ja so unendlich viele Optionen, Möglichkeiten. Also schon alleine der Blick in die Kühltheke bei, was haben Sie hier, Kaufland, Aldi, Lidl. Ne, die Frage ist ja wirklich, braucht der Mensch 50 oder 100 Joghurtsorten? Heute stand ich bei Rossmann und suchte einfach nur ein Shampoo. Ich denke, was um alles in der Welt ist, wofür brauchen wir hunderte von Shampoos? Also es ist nicht nur ein Kennzeichen des modernen Menschen. Ich stelle Ihnen ganz kurz einen Herrn vor, der hat vor ungefähr 1500 Jahren gelebt. Heute ist er bei uns bekannt unter dem Namen der Kirchenvater Augustin. Aber bevor er ein Mann der Kirche wurde, war er, man würde so sagen, so ein Lebemann. Der hatte es voll drauf. Er kam aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus, hatte also überhaupt keine Geldsorgen. Also die Kreditkarten, die EC-Karten immer in der Tasche. Es war so eine Mischung aus, keine Ahnung, vielleicht Brad Pitt und wen haben wir da so? Also zu finden heute würde man sie, so einen Typ finden, so in der Gala oder in der Bunten, da wo Prominente vorgestellt werden. Er war also, wie gesagt, der Sohn von einem sehr, sehr reichen Tuchhändler. Und er konnte sich alles leisten, was das Herz begehrte. Also wer Geld hat, hat auch Frauen. Und er konnte Reisen machen. Seine Eltern hatten schon großartige Immobilien. Also Leben satt. Und er war noch gar nicht so alt. Man denkt, so schätzt, dass er so Ende 20 Jahre alt gewesen ist, als er schon in eine tiefe Lebenskrise kam. Und genau dieses Gefühl hatte, irgendwie kann das auch nicht alles gewesen sein. Ich sehne mich nach mehr, nach etwas anderem. Weil er merkte, dass sein Leben innerlich leer blieb. Und sondern er selber sie laufen unter dem Namen Confessiones, also Bekenntnisse, das ist so eine Art Biografie, das ist sehr ungewöhnlich, dass wir von einem Mann, der vor so langer Zeit gelebt hat, ja so quasi eine Biografie überliefert bekommen haben. Und er beschreibt darin, wie er zu Gott fand, wie er den Ruf hörte, auf für ihn wundersame Weise, dass er gerufen wurde von Christus und er wirklich in seinem Leben eine totale Wandlung durchmachte. Und er sagt viele Jahre später, mein Herz war unruhig, bis es ruhte in dir, mein Gott. Er hat sich dann darüber Gedanken gemacht, was es bei ihm eigentlich war, was ihn so angetrieben hat. Und er überträgt das auf uns Menschen. Er sagt, oder er ist davon überzeugt, dass es so diese Sehnsucht in uns nach den verschiedenen Möglichkeiten des Lebens, dass sich dahinter so ganz andere Sehnsüchte verbergen. Er sagt, viele von uns werden von einer Sehnsucht nach Reichtum oder nach materieller Sicherheit getrieben und es ist, so sagt er, letztlich die Sehnsucht nach Ruhe, sicher zu sein. Und er sagt, gleichzeitig erleben Menschen, wie unruhig auch Besitz machen kann. Oder Augustin sagt, wir werden oft angetrieben von der Sehnsucht nach Erfolg, danach angesehen zu sein, die Erfahrung, ich bin wer, ich bin wertvoll, ich werde von anderen geschätzt. Dahinter, so sagt er, ist die Sehnsucht nach, ich will wertvoll sein. Ich möchte doch wer sein, eine Würde haben. Und er sagt, wir haben in uns die Sehnsucht nach Liebe, und zwar nach dieser bedingungslosen Liebe. Und das ist etwas, diese Erfahrung machen wir in unserem Leben, dass diese Sehnsucht nicht gestillt werden kann. Weil wir uns als Menschen einander eben diese bedingungslose Liebe nicht geben können. Nun habe ich mit Ihnen schon einen weiten Bogen geschlagen. Jetzt sind wir angekommen bei diesem vor langer, langer Zeit lebenden Augustin, der uns so vor Augen führt, ihr Menschen, ihr seid Getriebene. Und wo kommst du an in deinem Leben? Augustin sagt, diese Sehnsüchte in uns nach Sicherheit, nach bedingungsloser Liebe, danach wertvoll zu sein, sind in der Tiefe die Sehnsucht nach Gott selbst. Und Gott hat uns diese Sehnsucht nach ihm ins Herz gelegt. Jetzt bin ich schon ein bisschen ziemlich zentral im Glauben gelandet. Und vielleicht sind Sie jetzt auch ein bisschen erstaunt oder auch irritiert. Ich möchte Sie nochmal abholen auf eine andere Weise und dann nochmal zu diesen Gedanken, die ich gerade so kurz vorgestellt habe, kommen. Ich möchte Sie abholen und mit Ihnen gemeinsam überlegen oder Ihnen meine Gedanken anbieten, dass wir nochmal darauf schauen, also mit Erwartungen leben. Das Thema hat ja einen Untertitel, ich weiß nicht, ob ihr den abgedruckt habt, vom Umgang mit Enttäuschungen. So heißt der Vortrag eigentlich vollständig, habt ihr geschlabbert, na gut. Also, mit Erwartungen leben, Untertitel vom Umgang mit Enttäuschungen. Also, Erwartungen und Wünsche in unserem Leben, erwartungsvoll leben, machen Sie mit mir eine Gedankenreise. Die erste Frage: Wie kommen eigentlich Erwartungen in mein Leben hinein? Also, wer darf in Ihrem und in meinem Leben eigentlich mitreden? Wer weckt denn eigentlich Erwartungen ans Leben? Von wem lasse ich mir vorschreiben, wie ich als Frau zu sein habe? Wie ich mich kleiden soll, wie ich auszusehen habe? Ich habe mal die interessante Statistik gelesen, dass wenn Frauen ein Frauenmagazin in die Hand nehmen, machen sie auch manchmal beim Friseur oder beim Arzt im Wartezimmer, und manchmal ist man ja ganz froh, dass man so ein paar Minuten warten muss. Ich bin manchmal richtig traurig, wenn ich schon aufgerufen werde, weil ich gerade so einen interessanten Artikel lese, den ich mir zu Hause gar nicht kaufe, dieses Magazin. Also, so eine Brigitte, ein Frauenmagazin, und es gibt noch andere Frauenmagazine. Es gibt eine Untersuchung, da hat man festgestellt, dass sich 70% aller Frauen, die so ein Frauenmagazin durchgeblättert haben, sich danach wie fühlen? Schlecht ist ein gutes Angebot, hässlich. Also man fühlt sich eher hässlich nach der Lektüre eines Frauenmagazins. Ich glaube, das ist manchmal jetzt auch, ich bin da nicht so drin in dieser Welt, ich höre das auch manchmal so von so Instagram-Reisen, dass man so ganz viel Fotos sieht und irgendwelche Frauen, oder junge Frauen, die sich schön machen und die was hermachen. Und da macht man sich nicht unbedingt besser fühlt. Kennen Sie die anonymen Superfrauen? Es gibt ja die Gruppe der anonymen Alkoholiker, von denen haben Sie sicherlich schon mal gehört. Aber es gibt tatsächlich, jedenfalls habe ich das von den USA gelesen, ob diese Bewegung jemals bei uns angekommen ist, weiß ich nicht. Also es gibt in den USA eine Gruppe oder eine Bewegung, das sind die Anonymous Superwomen, also die anonymen Superfrauen. Und die wurden in einem Artikel, den ich las, vorgestellt, und ich konnte mir das so richtig lebhaft vorstellen. Da wurde also beschrieben, wie sich so eine Gruppe in dieser Selbsthilfegruppe im Stuhlkreis irgendwo in Manhattan im 17. Stock eines Hochhauses treffen. Man ist so vielleicht noch gekleidet im City-Kostüm und in Perms. Und wie sich dann an diesem Abend in dieser Selbsthilfegruppe diese Frauen einander ihr Leid klagen. Wie sie nämlich so am Ende eines Tages, nachdem sie all das, was sie sein sollen und sein wollen, erfolgreich im Beruf, natürlich besucht man auch immer zwischendurch noch ein, heute sagt man Gym, früher sagt man Fitnessstudio. In New York ohne Nagelstudio geht es gar nicht. Und die auch noch Mütter sind bei diesen Frauen, man will natürlich auch eine gute Mutter sein. Eine Mutter, die optimal ihr Kind fördert oder vielleicht ihre Kinder. Und dann ist da vielleicht auch noch der Partner. Und da will man ja auch eine eine gute Ehefrau sein, eine gute Partnerin. Und dann sagt diese Frau, eine der Frauen, so las ich in dem Artikel, am Ende eines Tages finde ich mein Leben oft zum Kotzen. Zitat. Und dann wird beschrieben, dass in dieser Gruppe der anonymen Superfrauen die Essstörung Bulimie ganz verbreitet ist. Also man stopft was in sich rein und dann gibt man es auf unnatürliche Weise wieder von sich. Also, ich finde mein Leben zum Kotzen, wenn ich all diese Erwartungen, die auf mich einstürmen, erfüllen will und erfüllen muss. Jetzt sagen Sie, Frau Filker, Ottendorf-Okrilla, kommen Sie uns doch nicht mit New York, Manhattan. Ja, zum Glück ist das Leben hier auf jeden Fall viel, viel ruhiger und entspannter. Davon gehe ich einfach mal aus. Und trotzdem denke ich, ist das Problem, dass wir Ideale in unserem Kopf haben, Vorstellungen, ob wie wir auszusehen haben oder wie wir unser Leben gestalten sollen oder wie wir den Umgang mit unseren Kindern, wie der sein soll oder wie unsere Kinder sein sollen, da komme ich nachher auch nochmal drauf zurück. Und immer gibt es ja dann auch etwas, weil wir ja vergleichen, etwas Größeres, etwas Besseres, etwas Schöneres. Der Soziologe Gerhard Schulz sagt, die Vorstellung, dass es etwas Besseres gibt als das, was man gerade hat, mag es sich nun um Sachen oder auch um Personen handeln, ist typisch für unsere Erlebnisgesellschaft. Deshalb ist unser Konsum vom ständigen Austausch der Produkte bestimmt. Und deshalb kann man sich auch zu jedem Menschen eine Alternative vorstellen. Wir fragen immer nur, was bringt uns das? Also, wer oder was weckt Erwartungen in unserem Leben und ans Leben? Das Glück ist irgendwie scheinbar immer erst hinter der nächsten Kurve. Also, die Frage ist, wer darf mitreden in meinem Leben? Welche Ideale, wie Frau zu sein und sich zu verhalten hat, sind in mir? Wer hat sie in mich hineingelegt? Also, wir fragen danach, wie kommen Erwartungen in unser Leben hinein? Ein erster Gedankengang, wer darf mitreden? Und darüber darf ich auch Kontrolle gewinnen. Ich selber darf hinschauen, von wem lasse ich mich, von welchen Idealen lasse ich mich eigentlich treiben. Das zweite, I like Genuss sofort. Vor vielen Jahren gab es mal diesen, das ist echtes Denglisch, also I like Genuss sofort. Das ist so eine Kaffeefirma ausgedacht, hört sich ein bisschen bescheuert an, aber es war wirklich mal ein Werbeslogan, I like Genuss sofort, also ich will oder ich mag Genuss sofort. Das ist, kann man sagen, ein unsäglich dummer Werbeslogan, nur leider ist es auch wirklich das Motto vieler Menschen. Mit Erwartungen leben. In dem Wort Erwartung steckt ja das Verb warten. Warten. Und genau das fällt uns oft so schwer. Warten, abwarten. Und ich finde auch, dass das eine riesige Herausforderung für uns als Eltern oder ich bin jetzt auch schon vielfache Großmutter, also auch im Umgang mit den Enkelkindern. Wie lernen unsere Kinder, wie lernen unsere Enkelkinder, dass es Wartezeiten gibt. Dass wir das aushalten, dass wir das auch mit unseren Kindern aushalten oder Enkelkindern abzuwarten, die Wünsche nicht zu schnell zu erfüllen. Ich bin mal durch so einen ganz großen Spielwarenladen gegangen. Hier werden die alle eine Nummer kleiner sein, denke ich, in Ottendorf-Okrille gibt es. Ich habe zu Hause wirklich lange geübt. Also es gibt so riesige Spielwarenläden und dann bin ich da durchgegangen und ich sage Ihnen, man darf immer nur allein in solch einen Laden gehen, niemals Kinder mitnehmen. Also dann hörte ich, wie ein quengendes Kind hinter mir, dass sie das haben will und das haben will. Und dann hörte ich, wie die Mutter zu dem Kind sagte, nein, das kann ich dir nicht kaufen, dafür haben wir kein Geld. Ich dachte, welche Botschaft wird diesem Kind mitgegeben? Das heißt, wenn Geld da wäre, dann würden die Wünsche erfüllt. Und das Nichterfüllen ist eigentlich nur, weil es einen Mangel im Portemonnaie gibt. Also, wie fatal. Deshalb finde ich auch diesen Satz, den ich manchmal höre von Eltern, von jungen Eltern, ich will doch meinen Kindern etwas bieten. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, wir wollen unseren Kindern etwas bieten? Noch nie sind wir geflogen mit unseren Kindern, habe ich letztens von einem jüngeren Elternpaar gehört. Was wollen wir unseren Kindern bieten? Das Beste, so glaube ich wirklich, das Beste, was wir unseren Kindern bieten können und das, was wir unseren Enkeln bieten können, ist nicht käuflich. Sondern das Beste, das Wertvollste, was wir uns hier einander geben, ist ja Beziehung, ist Zeit, sind unsere Gedanken, auch unsere Gebete für unsere Kinder und Enkelkinder. Ich glaube, dass das Kostbarste nicht käuflich ist. Wie kommen Erwartungen in unser Leben hinein? Oder wie leben wir unsere Erwartungen? Was war das Problem der Fischersfrau, dieser Ilsebill? Ihr fehlte etwas Entscheidendes. Deshalb blieb ihr Herz unruhig. Deshalb kam sie nicht an. Deshalb kam sie nicht zur Ruhe. Was fehlte ihr? Es fehlte ihr die Dankbarkeit. Das war ihr Problem. Sie war nicht dankbar und konnte deshalb auch nicht genießen. Es gibt diesen schönen Satz, nur wer genießen kann, der ist auch zu genießen. Menschen, die nicht genießen können, die nicht zufrieden sind, die nicht dankbar sind, sind ungenießbar. Ich möchte kein ungenießbarer Mensch sein. Ich möchte mich selber dabei immer wieder auch ertappen und auch ermahnen, dass ich das, was ich habe, die Reichtümer meines Lebens, die Schätze meines Lebens, dass ich sie wahrnehme und dankbar dafür bin. Das, glaube ich, ist wirklich ein großes Problem in unserer Zeit, diese wahnsinnige Meckerei und Unzufriedenheit. Sind wir umgeben von Schönem in unserem Leben, Dinge, die wirklich gut sind, die funktionieren, dass wir zum Arzt gehen können. Und es wird nur allein darauf geguckt, dass man so lange Wartezeiten hat. Aber wir können zum Arzt gehen. Wir drehen unseren Wasserhahn auf und wir bekommen in unserem Land frisches Wasser, das wir trinken können. Das gibt es ganz selten auf dieser Erde, dass sie aus dem Wasserhahn Wasser trinken können. Dass die Natur grün wird und wir uns darum kümmern sollen, dass das auch weiterhin so sein soll. Wir haben so wahnsinnig viel Reichtum um uns herum. Nehmen wir ihn wahr? Seien wir keine Ilsebill, die nur unzufrieden ist und rummeckert. Also Dankbarkeit. Es gibt in unserer Bibel, genau in der Mitte, gibt es einen, das ist der Psalter, das sind Gebete, 150 Gebete, und da kommt auffällig oft vor die Ermutigung oder die Ermahnung zu danken. Danke dem Herrn, denn er hat Großes getan, in ganz vielfältiger Weise. Und ich musste etwas älter werden, um die Weisheit dahinter zu verstehen, die darin steckt, dass wir dazu aufgefordert werden, dankbar zu sein. Also, dass wir mit den Dingen, die sich erfüllt haben in unserem Leben, die sich immer wieder erfüllen, das Gute, was uns geschieht, dass ich das wahrnehme und dankbar bin. Das ist eine Übung, die jede von uns machen kann. Also es gibt zum Beispiel den guten Tipp, an jedem Tag am Abend sich drei Dinge zu überlegen, für die man an diesem Tag dankbar ist. Dass mich jetzt diese Frau so freundlich anlächelt, das macht mich dankbar. Dass mein Kind mir heute gesagt hat, dass ich die liebste Mama auf der Welt bin. Das sagt er nicht immer, irgendwann sagt er das nicht mehr. Und dann sagt er es aber wieder. versprochen, dass ich eine gute Nachricht vom Arzt bekommen habe. Also, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Kleine Münzen des Glücks. Wir jagen so oft dem großen Glück nach und verpassen wirklich, dass das Glück meistens mit kleiner Münze zahlt. Also, mit Erwartungen leben, vom Umgang mit Enttäuschungen. Darum soll es schon auch gehen heute Abend. Also zufrieden, darum soll es gehen, dass ich da dankbar bin, aber auch die Enttäuschungen meines Lebens integrieren kann, damit umgehen kann. Warum unser Leben kein gelungener Kuchen sein muss. Leben, so sagte einmal ein berühmter Brandenburger Schriftsteller, den Sie alle kennen, Theodor Fontane, der sagte, Leben heißt Hoffnungen begraben. Ja, ist kein schöner Satz, oder? Leben heißt Hoffnungen begraben. Puh. Aber drückt Fontane damit das Lebensgefühl, vielleicht Ihr Lebensgefühl auch aus oder das Lebensgefühl vieler Menschen? Ist es nicht auch etwas ganz Wahres, dass das zum Menschsein einfach auch dazugehört? Ist ja fast banal. Natürlich gebe ich in meinem Leben Hoffnungen und Erwartungen auf. Natürlich werden in meinem Leben Pläne durchkreuzt. Natürlich gibt es die Situation, dass ich betrogen werde, dass ich von Menschen enttäuscht bin. Wer von uns denkt denn, dass ich als Mensch ungeschoren durchs Leben komme? Nein. Und alle, die wir hier sitzen, wir haben unsere Erfahrung damit gemacht. Wir haben unsere Erfahrung mit den nicht erfüllten Erwartungen, mit den Enttäuschungen, den Desillusionierungen, dem, was nicht gelungen ist, neben dem, was gelungen ist. Ich möchte deshalb jetzt mit Ihnen auch eine Gedankenreise, so wie ich eben eine Gedankenreise gemacht habe, wie kommen Erwartungen in unser Leben hinein, möchte ich mit Ihnen jetzt eine Gedankenreise machen vom Umgang mit Enttäuschungen. Ein erster Gedanke dazu, ich möchte Ihnen eine falsche Strategie vorstellen. Die falsche Strategie, die da heißt, Enttäuschungen vermeiden. Enttäuschungen vermeiden. Einer meiner Söhne, da war er vielleicht so ein 10-jähriger Junge, löste voller Eifer so ein Preisrätsel aus und das füllte er die Postkarte aus und dann habe ich ihm die Briefmarke gegeben und dann rannte er los zum Briefkasten und kam so mit roten Bäckchen wieder zurück, ganz aufgeregt und dann habe ich zu ihm gesagt, du Mikko, vielleicht gewinnst du ja, das war eine Armbanduhr, sie zu gewinnen war, vielleicht gewinnst du ja diese tolle Armbanduhr. Und er, damals 10 Jahre, sagte, Mama, bei sowas gewinnt man sowieso nie. Und damals, oh nein, was ist, wie traurig, dass er irgendwie mit seinen 10 Jahren schon so eine Haltung hatte, bloß keine hohen Erwartungen, halt mal den Ball schön flach, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Manche von uns haben so eine Enttäuschungsvermeidungsstrategie ziemlich gut ausgebaut. Also keine hochgesteckten Ziele, ne? Wie gesagt, Ball schön flach halten. Oder ich bin so enttäuscht von Menschen. Ich bin so enttäuscht vielleicht auch von meiner Gemeinde oder von meinem Sportverein. Die können mich alle mal. Männer, vergiss es. Aber das wissen Sie, das weiß ich, wie leer unser Leben ist, wenn da keine Vorfreude ist. Keine Erwartung. Marie von Ebner-Eschenbach, auch eine berühmte Schriftstellerin, die sagt es mal, nenne dich nicht arm, wenn deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Nenne dich arm, wenn du nie geträumt hast. Gerade wenn es um Enttäuschungen geht, die wir in unseren Beziehungen haben, in unseren vielfältigen Beziehungen, ich komme darauf gleich auch nochmal zu sprechen, ist es ganz wichtig, dass wir das uns immer wieder so aufs Herz schreiben lassen und auch zusprechen lassen, dass wir Menschen unabhängig davon, wie wir vielleicht auch Enttäuschung erlebt haben mit Menschen, und das haben wir, eine Freundschaft, die kaputt gegangen ist, obwohl wir dachten, da passt kein Blatt dazwischen. Wenn Beziehungen auseinandergehen und manchmal es wirklich so ist für einen der beiden Partner, dass man wirklich aus allen Wolken fällt, dass da plötzlich der andere schon einen anderen Menschen an seiner Seite hat. Das sind ganz bittere, furchtbare Kränkungen. Und dass ich aber diese Zuversicht, dass ich zur Liebe fähig bin, dazu fähig bin, immer wieder auch auf Menschen zugehen zu können, dass ich mich trauen darf, Freundschaften zu haben und mich auf Freundschaften einzulassen und auf Beziehungen. Ich bin zur Liebe fähig. Also, keine gute Strategie, diese Enttäuschungsvermeidungsstrategie. Was ist eine Alternative zum Enttäuschung vermeiden? Eine Alternative ist, ich lasse Enttäuschungen zu. Ich gebe Enttäuschung einen Namen. Ich lasse mal diese, so finde ich, ganz wunderbare kleine Geschichte, die irgendwie wahrscheinlich in England handelt. Es wird erzählt, dass ein Mann eine Frau besucht und in ihre Wohnstube eintritt, und dann sieht er, wie auf dem Kaminsims viele kleine Krüge stehen. Und jeder dieser Krug ist beschriftet mit einem Schild. Auf dem einen steht mein Sohn, auf dem anderen steht mein Ehemann, auf einem weiteren Krug steht meine Freundin, meine Schwiegertochter. Und der Mann fragt, du sag mal, was hat es auf sich mit diesen Krügen auf deinem Kamin? Und die Frau sagt, weißt du, früher war es so, dass ich so ganz oft weinen musste. Ich einfach weinen, manchmal wusste ich gar nicht, oder meistens wusste ich gar nicht warum. Und dann sagte eines Tages mein Mann zu mir und stellte mir diese Krüge auf den Kamin und sagte, du Frau, das nächste Mal, wenn dir die Tränen kommen, dann überleg, in welchen Krug hinein willst du weinen? Wo gehören diese Tränen hin? Weinst du über mich? Dann nimm den Krug, auf dem mein Name steht. Weinst du über unseren Sohn? Dann nimm diesen Krug. Weinst du wegen deiner Freundin? Dann nimm den Krug, auf dem Freundin steht. Und dann sagt die Frau zu ihrem Besuch, stell dir vor, es ist irgendwie wie ein Wunder. Ich muss irgendwie viel weniger weinen, denn immer, wenn ich weinen muss und ich überlege, was ist das Problem, warum muss ich weinen, und ich habe es dann gefunden, ja, dann ist irgendwie, dann geht es mir schon besser. Dahinter steckt eine große, tiefe Weisheit, die heißt, wenn Probleme, wenn enttäuschte Erwartungen herauskommen aus diesem diffusen Nebelgefühl, aus dem, dass es mir einfach nicht gut geht, und ich kann dem Problem oder der Enttäuschung einen Namen geben, das heißt, es benennen, also Problem erkannt, Problem benannt, so geht es dann weiter. Sie kennen das Sprichwort, Problem erkannt, Problem benannt, Problem gebannt. Das ist nicht ganz so einfach in diesem Dreischritt. Es ist nicht leicht, ein Problem aufgelöst, aber wir kommen da einen großen Schritt weiter, wenn wir aus dem diffusen Nebelgefühl herauskommen und selber sagen können, was genau im Moment ist es, was mich unzufrieden macht. Welches Bedürfnis ist jetzt nicht erfüllt? Und es geht nicht darum, dass die anderen, dazu komme ich gleich, jetzt dafür verantwortlich gemacht werden, sondern ich kann etwas für mich klären. Klären wir erst einmal etwas auch mit uns und in uns. Woher kommt meine Unzufriedenheit, mein diffuses Gefühl? Also, wir fragen danach, wie vom Umgang mit Enttäuschungen, falsche Strategie, Enttäuschung vermeiden. Besser ist, Enttäuschung beim Namen nennen. Ein weiterer Gedanke, wenn wir Enttäuschungen vorprogrammieren. Das ist ein ganz häufiges Problem in unseren Beziehungen. Und wir alle leben ja in einem reich geknüpften Beziehungsnetz. Niemand von uns ist beziehungslos. Wir haben Beziehungen zu unseren Nachbarn, zu unseren Kollegen, Freundinnen, Freundschaften, vielleicht leben sie in einer Partnerschaft, vielleicht haben sie Kinder, Schwiegerkinder, vielleicht gibt es da noch eine wunderbare Schwiegermutter. Also unser Beziehungsnetz ist ganz groß. Niemand von uns lebt allein. Also, wie sieht Ihr Beziehungsnetz aus? Und ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, wir alle haben ein Bild, wir haben Bilder von uns im Kopf, wie nun diese Beziehungen, in denen wir sind, fernere Beziehungen oder ganz dichte Beziehungen, wir haben Bilder von uns, von dieser, wie diese Beziehung sein soll in unseren Köpfen. Wir nennen das Erwartungen. Wir haben Erwartungen. Wir haben Erwartungen an die anderen. Wir haben Erwartungen an unsere Kinder. Machen wir uns da nichts vor. Wir haben Erwartungen, was ein gelungenes Kind ist, was wir eigentlich uns wünschen von unserem Kind. Von kleinen Kindern und von großen Kindern. Ich war mal bei so einer Veranstaltung wie heute Abend bei Ihnen und dann stand ich auch, nein, es kam hinterher eine Frau zu mir, eine ältere Dame, und wir hatten auch dieses Thema und dann sagte sie, also Frau Völker, Sie haben da gut reden, aber wissen Sie, also meine Freundin, deren Sohn ist so alt wie mein Sohn, Ende 30. Wissen Sie, meine Freundin kann die Uhr danach stellen. Jeden Sonntag, kurz vorm Tatort, ruft er an. Pünktlich. Und mein Sohn, wissen Sie, ich habe es letztens mal ausprobiert. Ich habe mal gedacht, jetzt ist es aber, jetzt warte ich mal ab. Und dann waren es bald 3 Wochen, dass er sich nicht gemeldet hat. Und dann habe ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich ihn angerufen und dann sagt der Kerl, ach Mama, Mensch, ich habe so viel an dich gedacht. Ich hatte so viel um die Ohren. Tut mir leid, dass ich dich nicht angerufen habe. Ja, sagt sie, was mache ich denn damit? Ja, was machen wir damit? Was machen wir mit unseren Bildern im Kopf? Dass wir denken, eigentlich müsste doch mein Sohn. Oder eine ältere Dame sagte, wissen Sie, der Sonntagmittag ist bei uns gesetzt. So ähnlich sprach sie auch. So. Jeden Sonntag sitzt die Familie an meinem Mittagstisch. Ja, dachte ich. Ja, wie die das wohl so finden? Jeden Sonntag zur Schwiegermutter ist darüber gesprochen worden? Sind damit auch alle einverstanden? Oder ist das so klar, der Sonntag ist gesetzt? Also, wir haben Erwartungen. Mein Mann kann tun und lassen, was ich will. Das ist der Titel eines Buches einer Freundin. Ja, wir haben auch da Bilder in unserem Kopf. Bilder, was ein liebevoller, mein Mann soll ein liebevoller Vater sein, ein rücksichtsvoller Liebhaber, mit einer leicht romantischen Ader, ein geschickter Handwerker, ab und zu kochen, aber bitte hinterher auch die Küche aufräumen. Er soll merken, wenn ich was brauche. Ja, welche Bilder von unseren Beziehungen haben wir in unserem Kopf? Also, merken Sie, wir haben Bilder, wir haben Erwartungen in unseren Köpfen. Und das ist eine bittere, bittere Kröte, die wir schlucken müssen. Oder man schluckt eine bittere Pille, ne? Genau. Das ist so mit den Sprichwörtern. Dass wir diese bittere Pille schlucken müssen, dass die anderen nicht dafür verantwortlich sind, unsere Erwartungen zu erfüllen. Das verwechseln wir dauernd und ständig. Dass wir unsere Bilder haben, unsere Erwartungen und denken, die anderen sind dafür verantwortlich, unsere Erwartungen an diese Beziehung zu erfüllen. Und das müssen sie nicht. Aber genau so sind natürlich so wahnsinnig viele Enttäuschungen vorprogrammiert. Wir haben was in unserem Herzen, in unseren Köpfen und meistens sprechen wir auch nicht darüber und sprechen es nicht aus. Die anderen müssen das schon merken, wenn sie uns lieb haben. Reinhard May hat mal in einem seiner Songs vor vielen Jahren hat dem Song auch diesen Titel gegeben. Es ist ein sehr romantisches Liebeslied an seine Frau und es trägt den Titel Du bist mein Leben. Es ist ein furchtbarer Titel, weil das genau das Problem ist. Wenn wir den anderen dafür verantwortlich machen, dass es uns gut geht, du bist mein Leben, das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin. Ein Familientherapeut sagte einmal, die große Herausforderung für Eltern ist es, das Glück ihrer Kinder nicht zu ihrem alleinigen Lebensinhalt zu machen. Also sich ganz daran zu hängen, dass es den anderen gut geht, dass der andere dann aber auch dafür sorgt, dass es mir gut geht, weil er ist ja dann, also dann muss ja auch was zurückkommen. Wir handeln nämlich nicht, ohne dass wir auch daran irgendwelche Bedingungen knüpfen, unbewusst. Ein gefährliches Spiel. Also der andere, ob Kind, ob Partner, Freundschaften, dürfen nicht das Glück und der Sinn unseres Lebens sein, weil wir damit jede Beziehung überfordern. Wir sind Wegbegleiter. Wir sind Wegbegleiter unserer Kinder. Mehr nicht. Wir sind nicht verantwortlich für das Glück unserer Kinder. Wir tun vieles dafür, dass es unseren Kindern gut geht. Aber wir sind nicht für das Glück verantwortlich. Wir gehören einander nicht. Deshalb finde ich es so wertvoll zu wissen, dass ich und du, meine Kinder, mein Partner, mein Mann, also es ist das Gleiche, mein Partner ist mein Mann, also etwas irritierend, ja, also dass sie nicht mein Besitz sind, sie gehören mir nicht, sondern wir sind Gottes Kinder. Und wenn ich das so sagen, glauben darf, dass wir Geschöpfe unseres Gottes sind, dann sind sie in einer anderen Hand und nicht uns mit unseren Erwartungen ausgeliefert. Also, vom Umgang mit Enttäuschung, mit nicht erfüllten Erwartungen, erweitern Sie, also ein weiterer Gedankenanschluss, erweitern Sie Ihre inneren Möglichkeiten. Erweitern Sie Ihre inneren Möglichkeiten. Das ist für mich mal zu einem Schlüsselsatz geworden. Den haben wir so in einer Lebenssituation, Familiensituation, als wir uns auch mal Hilfe gesucht haben in einer Beratung, dann hat das die Familientherapeutin so als, für mich wurde es zu einem Schlüsselsatz, erweitern Sie Ihre inneren Möglichkeiten. Denn das ist oft ja unser Problem, dass wir deshalb enttäuscht sind, weil wir so eng geführt sind in unseren Erwartungen. Dass sich etwas so oder so, dass eine Situation so oder so sein muss. Dass sich ein Mensch so oder so verhalten muss. Dass ein Urlaub so und nicht anders sein darf. Oder vielleicht sogar gar nicht. Wir suchen den einen richtigen Partner, den richtigen Beruf. Das ist oft eine Qual für junge Leute. Wenn Sie denken, meine Güte, haben Sie mal so einen Studienratgeber in der Hand gehabt oder im Internet, wie viele tausend Studienmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. Wenn ich denke, ich müsste den einen richtigen Beruf finden, mit dem ich glücklich werde, das ist ja zu verzweifeln. Ein Professor, der Berufsberatung als Spezialgebiet hatte, sagte mal, es gibt mindestens 10 Berufe, die gut zu einem Menschen passen. Das kann man sagen, naja, bei 1000 Berufen ist es ja immer noch schwierig, die 10 zu finden. Aber Sie wissen, was ich meine. Wir sind oft so eng geführt, den einen richtigen, das eine passende. Erweitere deine inneren Möglichkeiten. Wie feiern Sie Weihnachten? Weihnachten ist für mich das das beste Beispiel dafür, wie sich Dramen in Familien abspielen und in den Köpfen, weil wir bestimmte feste Vorstellungen haben. Ich habe eine Kollegin, die eines Tages so zu mir sagte, ey Claudia, ey meine Schwiegertochter, das ist eine dumme Kuh. Da hat sie wirklich gesagt, ich sage Ihnen ja nicht, wer das war. Also, meine Schwiegertochter ist eine, ich sage, ja, jetzt erzähl mal, was ist passiert. Was war passiert? Die Schwiegertochter, die jetzt zusammen mit ihrem Sohn die Familie gegründet hat, es war also ein Kind geboren und die Familie wohnte nicht in Berlin, wie meine Kollegin, sondern in Düsseldorf. Das ist schon eine Strecke, können Sie sich vorstellen, 600 Kilometer. Und die hatte es gewagt zu sagen, Weihnachten feiern wir zu Hause in Düsseldorf. Ja, das ist doch nicht zu fassen, oder? Das war immer so, Heiligabend kommt die ganze Familie zusammen. Wie kann es wagen, einfach sowas kaputt zu machen? Und ich sage Ihnen, diese meine Kollegin, Therapeutin, die meinte das ernst. Die war wirklich davon überzeugt. Also, erweitere doch deine inneren Möglichkeiten. Gehen wir doch weg von diesem so und nicht anders. Ganz viel unserer Unzufriedenheit, auch im Großen, auch im Gesellschaftlichen, ist, dass wir so genau wissen, so und nicht anders. Und genau dann funktioniert es ja nicht. Sondern, dass wir Kompromisse eingehen, dass wir uns verständigen im Großen und im Kleinen. Und dass es eben viele, viele Möglichkeiten gibt, dass es gut wird. Dann gibt es aber noch das andere. Also wir reden vom Umgang mit Enttäuschungen, wie Erwartungen in unserem Leben hineinkommen und wie wir auch mit durchkreuzten Plänen und enttäuschten Erwartungen leben können. Da gibt es ja auch das, dass ich über mich selbst enttäuscht bin. Das ist ja gar nicht immer so, dass die anderen mich enttäuschen, sondern Unzufriedenheit kommt auch in mein Leben, wenn ich über mich selbst enttäuscht bin. Wir können es uns selbst oft nicht recht machen. Also, welches Bild habe ich von mir? Das hat auch wieder was zu tun mit dem, was ich am Anfang sagte. Wer darf mitreden in meinem Leben? Also welche Ideale, welche Vorstellungen, wie ich sein müsste, habe ich aufgenommen in meinem Leben? Und dann bin ich oft enttäuscht von dem, wie ich mich selber sehe. Also, eine Hauptquelle für diese Unzufriedenheit, für diese Enttäuschung über sich selbst, ist der Neid, ist das Vergleichen mit anderen. Ich finde es wichtig, ich komme gleich nochmal zu dem Neid, dass es, dass ich nicht so toll bin, wie ich vielleicht denke, dass ich sein müsste. Dass ich einfach nur normal bin. Es gibt ein Lied von einem von mir sehr geschätzten christlichen Liedermacher, Manfred Siebald, der hat viele, viele sehr, sehr schöne, sehr gute Lieder geschrieben, die es zum Teil sogar bis ins Gesangbuch geschafft haben. Der schreibt in einem Lied, irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Ein Satz zum Durchstreichen. Das ist genau so ein Satz wie, und das begegne ich sehr oft auch in der Seelsorge oder in Beratungsgesprächen, dass da Frauen vor mir sitzen, die sagen, ach, was bin ich denn schon Besonderes? Was kann ich denn schon Besonderes? Das kommt von so einem Denken her, dass wir hören in solchen Liedern und das dann auch aufnehmen, ich muss doch irgendwas besonders gut können. Nein. In der Regel, liebe Frauen, können wir gar nichts besonders. Das ist wie bei der Gaußschen Verteilungskurve. Das ist irgendwie eine dicke, was ist denn das hier, in der Mitte. Und dann gibt es so nach rechts und nach links, da wird es flacher in den Kurven. Wir sind in der Regel ganz normales Mittelmaß. Natürlich, es gibt es etwas, was manche Menschen besonders können. Das ist gar keine Frage. Es gibt hochbegabte Menschen, die irgendeine Fähigkeit haben, wo man denkt, wow, das könnte ich ja nie. Aber in der Regel sind wir alle miteinander gutes Mittelmaß und wir brauchen nichts besonders gut können. Fulbert-Stefensky, ein Theologe, der hat das mal, finde ich, für mich brillant ausgedrückt. Der sagt, es war eine kleine Schrift, die heißt Mut zur Endlichkeit. Viele Menschen haben so eine Totalitätserwartung an das Leben. Also es muss ganz großartig sein. Und daraus erwächst ein merkwürdiges neues Leiden, das durch überhöhte Erwartung an das Leben und der Menschen an sich selber entsteht. Mein Körper soll fit sein bis ins hohe Alter, mein Aussehen schön, mein Beruf soll mich erfüllen, meine Ehe soll ungetrübt glücklich sein, der Partner der beste Liebhaber und die Partnerin die beste Köchin, die Erziehung der Kinder soll gelingen. Aber so sagt Fulbert-Stefensky, so ist das Leben nicht. Die meisten Ehen gelingen nur halb. Und das ist doch viel. Meistens ist man nur ein halbguter Vater und eine halbgute Mutter und eine halbgute Lehrerin. Und das ist viel. Gegen den Totalitätsterror möchte ich die gelungene Halbheit loben. Ein wunderbarer Gedanke. Das Lob auf die gelungene Halbheit. Halbgut ist gut. Mittelmaß zu sein ist gut. Also schon das, denke ich, könnte uns sehr entkrampfen. Das gilt auch für unsere Partner, das gilt für unsere Kinder. Das ist schon gut. Mittelmaß ist gut. Und trotzdem bin ich vielleicht nicht nur deshalb manchmal über mich enttäuscht. Vielleicht bin ich auch enttäuscht, weil ich, wenn ich so zurückschaue, doch sehe, ich habe doch so manches vielleicht doch vor die Wand gefahren. Oder ich habe vielleicht Menschen enttäuscht. Ich bin Menschen was schuldig geblieben. Manchmal kann man darüber auch richtig beschämt sein, wenn man auf einmal realisiert, da habe ich doch irgendwie lange Zeit gepennt oder was nicht beachtet. Und auch dann gilt, ich darf barmherzig sein. Barmherzig sein mit mir. Ja, ich habe Dinge vor die Wand gefahren, mir sind Dinge nicht gelungen, aber ich darf barmherzig sein. Ich darf mich auch damit aussöhnen. Vielleicht ist es dieser Anspruch, den wir ja auch oft so hören, der uns auch als Erwartung ganz stark auf die Seele gelegt wird oder auf die Schultern gelegt wird, dass es so heißt. Und manchmal hört man das auch von der Kanzel. Ich habe sowas schon in Ansprachen von Pfarrern an die Konfirmandengruppe gehört, dass es so heißt, euer Leben soll gelingen. Macht euch auf den Weg, euer Leben soll gelingen. Und ich finde, das ist auch ein gefährlicher Satz. Was heißt denn, dein Leben soll gelingen? Wann ist denn Leben gelungen? Vieles hat sich doch einfach anders entwickelt, als wir es uns erwartet haben. Beruflich vielleicht. Vielleicht habe ich ein Studium abgebrochen. Vielleicht, ich sprach gerade am letzten Wochenende mit einer Frau, ich fand es sehr traurig, wie sie das so sagte. Ich musste die Firma von meinem Vater übernehmen. Er ist jetzt tot. Ich verkaufe die jetzt. 40 Jahre habe ich was gemacht, wo ich überhaupt keine Freude dran hatte. Oder dachte ich, da hätte es vielleicht früher doch einen Weg gegeben, auszusteigen, oder? Aber okay. Also, euer Leben soll gelingen, aber manchmal ist es anders gelaufen. Die Kinder sind auch vielleicht anders, als wir es erwartet haben. Da haben sich vielleicht Kinder so ganz anders entwickelt, als wie sie glauben ganz anders oder sie glauben vielleicht gar nicht. Ganz dramatisch ist es, wenn es da sogar zu Abbrüchen kommt. Vielleicht ist wirklich der Mann gegangen. Vielleicht haben sie gar keine Kinder bekommen. Freundschaften haben sich als brüchig erwiesen. Es gibt Menschen, die sind ihr Leben lang auf der Suche nach der perfekten Gemeinde. Ich kenne Menschen, die sind alle 5 Jahre in einer anderen christlichen Gemeinde, weil es ja irgendwie doch die richtige geben muss, oder? Vielleicht bin ich auch enttäuscht über mich, weil ich viel weniger Kraft habe als andere. Das Leben soll gelingen. Wissen Sie, ein Kuchen kann gelingen. Selbst mir. Ich bin wirklich keine große Bäckerin vor dem Herrn. Aber ich krieg das hin. Also ich gucke vorher ganz genau ins Rezept und dann kaufe ich wirklich die richtigen Sachen. Ich habe eine Waage in meiner Küche, nicht wie meine Mutter, die immer so alles so passt schon. Nein, ich mache das korrekt. Ich mache das mit Messbecher und dann ist auch okay. Es schmeckt. Also ein Kuchen kann gelingen, Backzeit beachten, Uhr richtig, Timer einstellen, dann klappt das schon. Aber unser Leben, Ihr Leben, mein Leben ist eben kein Kuchen. Wir haben auf vieles in unserem Leben Einfluss, ganz viel Einfluss, aber auf vieles auch nicht. Vieles ist einfach großes Glück und echt großes Pech. Doof gelaufen, brillanter Schuss, nur leider war der Torpfosten dann im Weg. Also und vieles, liebe Frauen, haben wir uns ja auch nicht ausgesucht. Das, was ich eben schon mal gesagt habe. Ich habe es mir nicht ausgesucht, diese Krankheit nicht. Nicht ausgesucht, dass der Mann einen ganz anderen Weg gegangen ist. Die Arbeitslosigkeit habe ich mir nicht ausgesucht. Sie können jetzt auch Ihre Sachen daran reihen. Vieles ist fragmentarisch in unserem Leben, ist es gut gemeint und naja, so lala. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Großartige. Da, wo sie sich vielleicht nur die Augen reiben und sagen, boah, das ist, wenn ich bedenke, dass ich hätte nicht gedacht, dass das so gut und so schön ist in meinem Leben. Und das, liebe Frauen, ist bei unserem Thema, denke ich, so die ganz große Chance, aber auch Herausforderung, wie wir uns auch aussöhnen mit diesem, was sich ereignet hat in meinem Leben. Da, wo ich selber beteiligt bin, wo ich selber vielleicht eine Entscheidung getroffen habe oder eine Haltung hatte, die mir heute total leid tut und wo aber auch andere über mein Leben entschieden haben. Viele haben da mitentschieden in ihrem Leben, in meinem Leben. Niemand hat sich ausgesucht, in welche Familie er hineingeboren wurde, in welches gesellschaftliche System er hineingeboren wurde. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Ich weiß, wie eine Frau mit Tränen in den Augen bei mir stand, das war auch bei so einem Frauentreffen, sie war sicherlich Mitte 70. Und mit Tränen in den Augen erzählt sie mir, dass ihr Stiefvater damals, als sie die mittlere Reife hatte, also vor über 60 Jahren, ihr nicht erlaubt hatte, weiterzugehen, obwohl die Lehrerin auf ihn eingeredet hat. Und hat gesagt, mach du mal was Vernünftiges. Und sie hat dann eine Ausbildung gemacht. Und sie hätte so gerne, wäre sie weitergegangen hätte. Und sie hat Tränen in den Augen nach 60 Jahren. Entscheidungen, die andere über uns getroffen haben. Wie wichtig ist es da, sich auszusöhnen? Auch wenn ich mich nicht mit der Person aussöhnen kann, sondern dass ich mich mit meinem Leben aussöhne. Also, gelungener Kuchen, ja, gelungenes Leben ist deshalb ein schwieriger Begriff, weil gelungen und nicht gelungen, beides sind Bewertungen und Urteile. Und über Ihr Leben und über mein Leben wird kein Urteil gesprochen. Wir werden nicht verurteilt. Wir tun das schon oft genug mit uns selbst und mit anderen. Aber Gott beurteilt uns nicht. Das ist für mich das große Angebot des christlichen Glaubens. Das ist für mich die tiefe Erkenntnis, die in diesem Glauben an die Rechtfertigung, so wie es Martin Luther neu entdeckt hatte, dass niemand und nichts kann mich verurteilen. Kein eigenes Versagen und nicht das, was andere über mich sagen. Mein Wert, meine Würde ist unantastbar. Mein Wert bleibt bestehen, völlig unabhängig davon, was ich vorweisen kann, was ich geleistet habe, was andere über mich sagen. Mein Wert ist in Gott. Und deshalb können Sie dieser Güte Gottes trauen. Das ist für mich so ein großartiges Geschenk des Glaubens. Und ich wünsche Ihnen und ich wünsche es auch mir, dass ich das immer wieder neu kapiere. Ich habe das auch nicht fest in meinem Gepäck. Ich werde auch immer wieder hin und her gerüttelt von den Dingen, die an mir ziehen und zerren. Und doch möchte ich mir das immer wieder schenken lassen, mich davon berühren lassen, dass ich wertvoll bin, unabhängig von dem, was ich auf die Reihe kriege und was nicht. Mit Erwartungen leben, vom Umgang mit Enttäuschungen. Danke, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und jetzt übergebe ich an.